Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über Palliativcare und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Gast in dieser Episode ist der Thomas Maurer. Vor 10 Jahren hat seine Frau Ursula eine Krebsdiagnose bekommen. 3 Jahre später ist sie daran gestorben. Den Thomas Maurer habe ich in meinem früheren beruflichen Umfeld kennengelernt. Auch seine Frau habe ich mal getroffen. Über die schwere Zeit und auch die ganz dunklen Momente redet Thomas Maurer sehr offen. Es gäbe sicher viele Geschichten wie die von ihm und seiner Frau. Nur reden wir viel zu wenig darüber, sagt er. Obwohl der Verlauf der Erkrankung von Ursula eigentlich exemplarisch wäre für den Einbezug von Palliativcare, wirklich stattgefunden hat sie nicht. Thomas Maurer, herzlich willkommen im Polypod. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast eine spezielle Geschichte, die du mit uns teilst heute. Ich freue mich sehr darauf. Es ist nämlich so, dass vor 10 Jahren euer gemeinsames Leben, das von dir und deiner Frau Ursula, von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt worden ist. Ihr seid wegen einer eigentlich vermeintlichen Bagatelle, ja, es war irgendwie, glaube ich, ein Verdacht gewesen, auf Leistenbruch, sind ihr ins Spital gegangen. Rausgekommen sind mit der Diagnose Krebs, die bei deiner Frau diagnostiziert worden ist. Wie erinnerst du dich heute an diesen Moment?
Also als erstes möchte ich mich auch bedanken, dass ich da darf, zu dieser Geschichte etwas sagen darf. Weil ich meine, es gibt viele so Geschichten, aber sie sind alle ein bisschen ähnlich. Danke vielmals. Wie sind wir rausgekommen aus dieser Diagnose? Und ich rede immer in Wir-Form. Mhm. Wir haben das nie einzeln erlebt. Wir sind rausgekommen, das Leben war von einer Sekunde auf die andere anders gewesen. Ich war noch 2 Stunden voran auf dem Reisebüro und habe mir Havanna gebucht, Kuba. Meine Frau hat gesagt, das musst du jetzt machen, du willst das und du machst, gehen wir buchen. Und das war natürlich gerade hinfällig. Ich bin beim Heimfahren wieder in das Reisebüro und habe es gerade storniert. Und unser Leben hat sich von dort an nur noch um den Krebs. Und das Ungewisse, das Gewisse war, dass man Krebs hat. Aber das Ungewisse war, man hat nicht gewusst, wo der Krebs ist. Man hat einfach im Blut festgestellt, dass sie Krebszellen hat. Und dann hat man das Prozedere angefangen mit Spital, mit Untersuchung. Man hat es nicht gefunden, durch das CT nicht gefunden. Man hat es auch bei dem Nuklearapparat im Uni nicht gefunden. Und dann hat dann der Doktor die erste grosse Operation, die 4 Stunden gegangen ist, angesetzt, nur zum Suchen, also nicht zum Revidieren heim oder so, nur zum Wissen, wo ist der Krebs. Mhm. Und dann ist dann die Diagnose gekommen, am Kartunstieg. Und er hat gesagt, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir wissen jetzt, wo der Krebs ist. Und die schlechte ist, am Montag einrücken und dann gerade operieren am Dienstag. Und er hat dann gesagt, er hat den ganzen Tag den Operationssaal reserviert. Mhm. Das war 9 Stunden gewesen.
Die ganze Operation dann? Ja. Magst du sagen, was für ein Krebs das war bei deiner Frau?
Zuerst hat es geheißen Eierstock, aber er hat einen Eileiterkrebs gefunden. Und das ist einer der schlimmsten für eine Frau. Mhm. Weil man sieht ihn spät. Mhm. Und wenn man ihn sieht, hat er in der Regel schon gestreut. Mhm. Also das ist einfach fast ein Todesurteil, wenn man es so nennen will. Mhm. Und er hat dann auch Lymphknoten rausgenommen. Er hat 107 Lymphknoten rausgenommen. Mhm. Und alles, was ich sage, ist jetzt mal ein bisschen einfach, was eine Frau nicht braucht, ist rausgenommen worden. Mhm. Einfach sicherheitshalber. Sie ist auf die Intensivstation gekommen. Wir haben vorher das Gespräch gehabt. Ich musste mit dem Sohn zusammenkommen, also die Familie, weil wir nicht gewusst haben, ob sie davor kommt nach dieser Operation. Und sie war dann 5 Tage auf der Intensivstation. Mhm. Und hat dann den Kampf angefangen und hat dann auch dort mal gewonnen gehabt.
Ja, genau.
Und ist dann wieder mehr oder weniger zweckgekommen.
Mhm. Kommen wir noch darauf zurück im Laufe des Gesprächs. Eben, du hast es jetzt schon ein bisschen gesagt, der Reis gerade wieder abgebucht. Einfach die Ungewissheit, die wir gehabt haben, im Alltag. Wie haben wir dann in diesen ersten Wochen funktioniert?
Wir haben das Leben umgestellt. Sie musste Medikamente nehmen. Sie hat eben die Untersuchung müssen, die nicht ganz einfach gewesen sind. Und wir haben das immer, und das betone ich, immer miteinander gemacht. Mhm. Also ich habe auch das Geschäft zurückgestellt. Mhm. Es war nur noch sie und ich da gewesen. Vor allem sie. Und bei mir hat es einfach nur noch eins gegeben, ich bin für sie da. Mhm. Punkt. Mhm. Also etwas anderes hat es gar nicht mehr gegeben. Mhm.
Oder? Du hast jetzt gesagt, sie hat eine grosse Operation gehabt. Wie ist es dann weitergegangen mit Therapien? Sind da auch Chemotherapien dabei gewesen, Bestrahlungen? Wie ist das
sie gewesen? Hat vor allem Chemotherapien gehabt. Mhm. 3 Stück nach der grossen Operation. Mhm. Jedes Mal, ich sage es deutsch und deutlich, ein riesen Seich. Mhm. Riesen Problem. Und sie hat das wirklich gelitten.
Ja.
Wirklich gelitten nach diesen Chemotherapien. Und dann ist die Idee gekommen und dann ist eigentlich der Krebs, Anführungszeichen, besiegt gewesen. Mhm. Aber der Arzt hat das ganz klar gesagt gehabt, der kommt wieder in 5 Jahren. Mhm.
Deine Frau war bei der Diagnosestellung ein bisschen über 50 gewesen. Mhm. Du auch.
Ja.
Wir sind aus einem funktionierenden Leben heraus katapultiert worden. Ihr habt Pläne gehabt, auch schon für die Zeit nach der Pensionierung, hast du mir erzählt. Was ist denn mit dir passiert? Du hast gesagt, du hast jetzt ganz fest dich auf deine Frau konzentriert. Was war mit dir gewesen?
Ich habe mich vergessen. Mhm. Also ist heute im Nachhinein das falsch gewesen. Meine Frau hat immer gesagt, du musst zuerst an dich denken. Wir schauen die Ärzte und weiss ich was rundherum, aber du musst an dich und das habe ich nicht. Mhm. Also ich habe nur noch funktioniert für die Frau. Mhm. Ich bin an jeden Untersuch gegangen, wir haben alles miteinander gemacht. Und das hat der Arzt auch sehr geschätzt. Mhm. Und ich habe sie nie allein gelassen. Mhm. Es ist einfach, ich war nur noch für sie da gewesen. Mhm. Und alles rundherum ist, wenn es nicht gegangen ist, dann habe ich es auch abgesagt.
Ja.
Sei es im Geschäft gewesen, sei es in der Verband gewesen, sei es, mhm. Das hat mich wirklich nur noch meine Frau interessiert.
Ja, aber du bist ja auch sehr ein aktiver Mann gewesen. Du, zu dieser Zeit sowieso, oder? Du bist ja in ganz vielen Verbänden bist du gewesen, in der Leitungsgremien, du hast eine eigene Firma gehabt, mhm. Du hast unglaubliches Pensum zu bewältigen gehabt. Und das stelle ich mir noch vor, das ist noch schwierig, oder? Und dann nebendran hast du den Alltag noch zu bewältigen, mhm. Haus, Garten, mhm. Haushalt, wo ja deine Frau sicher auch nicht in dem Ausmaß mehr hat können mhm. übernehmen. Also das heisst, es ist alles an dir gegangen. Wie hast du das gemacht?
Ich habe das gar nicht gespürt. Ich habe es einfach nur gemacht. Ich habe nicht studiert, geht's, sondern ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, in so einer Situation merkt man sich selber nicht mehr, weil man eben mhm. funktioniert. Mhm. Man merkt sich einfach nicht mehr. Mhm. Man ist irgendwo zwischen innen. Aber ich kann nicht genau sagen, wo. Aber selber einem Körper, auf das hört man nicht mehr. Mhm. Das ist irgendwie abgeschaltet.
Mhm. Wie bist du denn mit der Angst umgegangen? Hast du Angst gehabt, sicher auch ja, um deine Frau?
Ja, das war ein grosses Thema. Also, die Angst oder das Denken an die Angst ist einmal gekommen, wenn ich abends im Bett war. Sie ist nebendran, sie hat geschnauft. Mhm. Und dann war das immer so beruhigend, wenn sie regelmässig geschnauft hat. Schön gewesen. Aber dann sind so die Ängste gekommen, was passiert, wenn. Was ist nachher? Mm, mm. Wenn sie jetzt stirbt, wie, wo, was? Und das, die Angst habe ich meistens die Nacht. Meistens die Nacht habe ich das bewältigt. Mm-hmm. Weil ich dann für mich ein bisschen allein war.
Ja. Oder? Aber das heisst, Hilfe von außen hast du nicht gehabt? Oder hast du dir auch nicht geholt?
Nein, das muss man so sagen. Ich habe es mir nicht geholt, weil wir haben so ein Lebensmotto, wir machen alles miteinander. Wenn es Probleme gibt, lösen wir miteinander. Lösen. Und das war halt so verinnerlich gewesen. Wir haben auch in dieser Zeit immer gesagt, wir schaffen das, wir machen das irgendwie miteinander. Im Nachhinein, soll ich sagen, hätten wir Hilfe holen sollen. Mhm. Also wir haben dann vom Spital aus fast aufgezwungen, also ihr Doktor hat dann gesagt, ich gebe euch jetzt Hilfe, sonst überstehen ihr das nicht. Und er hat uns dann eine Psychiaterin gegeben. Mhm. Und das war gut gewesen.
Ja, also Psycho-Onkologin, oder?
Ja, ich glaube, dem sagt man so. Mhm. Und sie hat uns dann Fragen gestellt, sie hat uns zugelassen, sie hat auch unsere Probleme gesehen und hat uns ein paar Tipps gegeben, wie wir das machen könnten. Aber, das sind halt alles nachher. Ich würde es heute früher, oder ich gebe die Empfehlung, früher Hilfe zu holen.
Ja.
Muss so sagen.
Ja. Eine Frage, die mich auch noch wichtig dünkt. Ihr habt ja auch ein Umfeld gehabt, ihr habt Freunde gehabt, Familie, Verwandte, Nachbarn. Was ist dort passiert? Wie habt ihr das erlebt?
Was soll ich anfangen? Also ich hatte einen guten Freund gehabt, sehr guten Freund, die haben uns geholfen. Mhm. Die haben uns auch zum Nacht eingeladen, einfach so, dass sie auch entlastet wird vom Nachtessen oder so. Und dann haben uns geholfen, dann hat es Freundinnen von ihr gehabt, die sie ins Spital gebracht haben, die geholt haben rasch. Oder einfach für sie da gewesen, für das Gespräch, mit ihr sind gelaufen, gehen spazieren. Und lachen jetzt vielleicht die Leute. Und der grösste Freund, den sie gehabt hat, ist der Nemo gewesen.
Der Nemo?
Das ist der Hund.
Der Hund.
Ja. Der hat, der ist für sie da gewesen. Und der Nemo ist, ja, das war ihr Freund gewesen. Längst. Also, ich kann nicht gegen den Hund sagen, dann war es schon nicht gut gewesen. Und sie hat immer gesagt, ich muss mit dem Nemo laufen, sonst bin ich nachher im Pflegefall. Das hat sie bis am Schluss durchgezogen.
Ja, das hat ihr gut getan.
Ja, wenn ich mal gesagt habe, du bist jetzt nicht so zweg, ich gehe doch jetzt mit dem Hund laufen, ist nicht vorgekommen.
Das berufliche Umfeld, ich habe vorhin gesagt, du warst sehr aktiv gewesen. Wie war das gewesen? Du hast ja dann viele Sachen müssen abgeben oder absagen.
Ich habe es abgegeben, bewusst. Ich habe gesagt, jetzt ist keine Zeit mehr. Ja, ich sage es, wie ich es denke. Das berufliche Umfeld, wie das Verbandsumfeld, hat da keine Rücksicht genommen. Es ist eine knallharte Geschichte. Die Leute haben gewusst, was für ein Problem das ich hatte. Und ja, das ist einfach nicht beachtet. Und manchmal hat es sogar einen Vorwurf gegeben, du hast keine Zeit mehr und so.
Tatsächlich.
Ja, und das hat mir dann schon, muss ich sagen, menschlich wehtun. Und auch dort, ich war dann noch angestellt gewesen, dort war gar null Verständnis da gewesen, also wirklich null. Darum habe ich da so geteilte Meinung bei Verbands- oder Verbandsarbeit und so. Also Empathie wäre Empathie, sage ich immer. Und das hat man dort gar nicht festgestellt. Also ich weiss aus eigener Erfahrung jetzt, oder? Und ich würde heute auch nicht mehr mich so fest engagieren in diesen Verbänden.
Du bist auch enttäuscht, oder?
Ja, wirklich enttäuscht. Wirklich enttäuscht.
Was hättest du dir denn gewünscht? Was hätte dir geholfen in dieser Situation? Jetzt fangen wir jetzt gerade vielleicht mal im Beruflichen an. Was hätte dir geholfen? Du hast gesagt, Empathie.
Ja, vielleicht mal ein Gespräch unter Kollegen, wie es einem geht. Wie wirst du mit dieser Situation fertig? Geht es? Kann dir helfen? Hast du Zeit, was können wir dir abnehmen und so Sachen, oder? Aber das ist nie irgendwie, du musst einfach auch dort funktionieren. Und als ich dann gemerkt habe, das ist jetzt ein Brocken, den ich abgeben kann, der Verbandsarbeit vor allem, habe ich auch abgegeben.
Ja.
Da habe ich gesagt, jetzt ist Ende von ihr. Auch aus der Enttäuschung raus. Also wenn dann das Empathie ist in einem Verband, wenn man so miteinander umgeht, auch in obersten Gremien zum Teil, dann ist es nicht mehr meine Welt. Wirklich nicht mehr meine Welt.
Hast du das so erwartet?
Nein. Ganz klar, ich das nicht so erwartet. Weil ich bin ein empathischer Mensch und wenn ich merke, in einem Gremium oder so, es geht einem schlecht, oder ich weiss, dem geht es schlecht, dann ist einfach mal die Frage, willst du darüber reden? Oder komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Oder was kann dir helfen oder abnehmen? Und das ist nicht passiert. Oder? Vielleicht war meine Erwartungshaltung zu gross gewesen. Ist auch möglich.
Wenn wir jetzt noch so bei den Freunden schauen, Freundinnen von deiner Frau, die sie begleitet haben, Freunde von euch, die euch eingeladen haben, aber das ist ja, du hast jetzt nur von einem Paar erzählt. Ja. Wie war es denn sonst gewesen? Hast denn du jetzt einen Freund gehabt, eben, wo du jetzt zum Beispiel auch als Anlaufstelle hast können nutzen? Also wo wirklich auch gesagt hat, hey komm, wir gehen mal zusammen laufen.
Ja, das ist eine Freundschaft, die seit 50 Jahren schon da ist, schon seit der Schule. Das hat sich nicht verändert. Wir sind immer füreinander da gewesen. Wenn er ein Problem gehabt, bin ich da gewesen. Und jetzt habe ich ein grosses gehabt. Und er ist da gewesen. Und seine Frau hat das auch mitgetragen. Sie hat auch gekocht. Und wir sind Samstag, Sonntag bei ihnen gewesen, zu Abend. Einfach als Entlastung für Dursi. Und das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit gewesen. Wir haben nicht gefragt, geht's, was müssen wir zahlen oder weiss ich was. Es war einfach selbstverständlich gewesen. Dann hat sie auch zwei, drei Freundinnen gehabt. Wo sie von der Schule her auch gekannt hat. Und die haben automatisch von sich aus Hilfe angeboten. Und sie haben dann nicht gefragt, du musst nicht sagen nein, sondern was können wir für dich tun? Und dann so Transport oder einfach mal spazieren oder ein gutes Wort oder miteinander lismen oder nähen oder so. Das hat ihr auch sehr geholfen. Oder? Das war dann nicht ganz allein gewesen, wenn ich fuchs bin. Und das war dann auch bezeichnend gewesen für meine Frau. Wir sind dann während der Krankheit zu Kirche austreten. Obwohl sie eigentlich gläubig war, aber sie hat gesagt, dass sie will nicht, weil es hilft ihr auch Kirche nicht. Sie hat nie etwas gehört von der Kirche. Beziehungsweise der Pfarrer hat dann schon alle Wochen mal wieder einmal angerufen, aber einfach wieder, sie hat das Gefühl gehabt, weil er muss. So ein Müssen. Und kaum haben wir den Brief abgeschickt haben, ist nichts mehr gekommen.
Haben sie euch gestrichen?
Aber wirklich gestrichen. Das haben wir dann gemerkt. Und dann hat sie dann gesagt, es war ein guter Entscheid gewesen. Wieso habe ich das gemacht? Mhm. Und sie hat dann auch nicht wegen mir ein kirchliches Begräbnis, weil das für mich eine Belastung war. Mhm. Und dann haben wir genau mit diesen 10 Freunden, habe ich dann an ihrem Geburtstag, nachdem sie gestorben war, eine Grillade gemacht, so wie sie
wollte. Okay, schön.
Lachen und lustig miteinander. Mhm. Mhm. Das war sie. Mhm.
Gehen wir nochmal zurück. In dieser ersten Phase von der Erkrankung war ja alles auf eine kurative, also auf die Heilung ausgerichtete Behandlung fokussiert gewesen. Wie hast du denn dort die Unterstützung der Fachpersonen erlebt? Also Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal, wie war das gewesen für dich?
Also der Arzt, der war phänomenal gewesen. Der hat mich dann manchmal auch in die Hand genommen. Die Frau hat mich so einen Untersuch, und ich nicht dabei sein. Er hat gesagt, komm, jetzt gehen wir miteinander Kaffee trinken. Und es war spannend, er hat sich über mein Leben informiert. Er hat gewusst, in welchem Verband dass ich bin, für was dass ich schon gekämpft habe. Und er hat gemerkt, dass ich einmal für die Ärztegesellschaft gekämpft habe, weil ich gar nicht mehr gewusst habe. Er hat mich dann selber überrascht. Und er hat dann zu mir gesagt, ich habe mich erkundigt, was sie alles machen. Und hat mir dann gesagt, der Mauer, sie machen zu viel in dieser Situation. Das hat mir dann auch ein bisschen Kick gegeben. Oder? Ich habe eine E-Mail schreiben, ist immer gerade eins retour gekommen. Oder ich konnte anrufen, wie läuft jetzt das? Und immer eine offene Sorge. Also wirklich ein sehr, sehr guter Arzt gewesen. Mhm. Und ist auch für die Frau sehr gut. Und wir sind dort untersucht. Auch wenn es intim geworden ist oder so, ich bin einfach immer dabei gewesen. Mhm. Viele Männer können oder wollen das nicht. Mhm. Oder die Hemmschwelle und so. Wir haben da eben gar kein Tabu gehabt in dieser Beziehung. Mhm. Einfach, dass ich auch weiss, um was das geht.
Genau, dass du es auch verstehst.
Ja, oder? Genau, genau.
Das kann ja auch sehr hilfreich sein, oder, wenn der Mann oder die Frau dabei ist. Je nachdem, wie die Situation ist. Es ist einfach nochmal ein paar Ohren, die zulässt, oder?
Genau. Und vor allem auch für mich, ich verstehe es dann, das ist richtig, ich verstehe es dann, wie es so ist. Und wie das untersucht wird, sonst frage ich das einfach, ich bin dort durch so einen offenen Mensch. Und der Arzt, den wir gehabt haben, ist also wirklich, der hat gesagt, wenn ihr das macht, habt ihr es noch nie gehabt. Einfach immer dabei, miteinander vor allem.
Schön. Weil Eierstockkrebs in 3/4 von allen Fällen erst sehr spät entdeckt wird, haben sie ja häufig hat dann den Tumor schon gestreut. Er macht lange keine Beschwerden, aber durch das ist die Überlebenschance relativ klein. Die Ursi war 3 Jahre lang krebsfrei gewesen. Wie bewusst war euch dort, dass das so eine geschenkte Zeit ist?
Auch wieder dank dem Doktor. Er hat uns ganz klar gesagt, wir müssen wissen, der nächste Krebs kommt. Also wirklich auch knallhart, offen, das haben wir auch wollen.
Ja.
Wir haben nicht schonungsvolle Worte wollen, sondern einfach auf den Punkt gebracht. Und so ist dann auch passiert. Mhm. Und meine Frau hat dann plötzlich in der Stube gesagt, ich habe Bauchweh, ich glaube, ich kann es wieder.
Mhm.
Und gesagt, ja, musst jetzt nicht da gerade die Schwarzmalerei treiben. Und dann sind wir zum Arzt und der Arzt hat sie gefragt, haben sie das Gefühl, sie haben Krebs nochmal? Dann sagt sie ja. Dann hat er gesagt, er ist für mich nur ein Proforma untersucht. Dann ist es so. Und es ist dann auch so, sie hat dann Magen-Darm-Krebs bekommen.
Oh, mm-hmm.
Und das ist, und da hat sie gesagt, ich wollte jetzt einfach nur noch geniessen. Also auch keine Chemo mehr, nichts mehr.
Mm-hmm.
Sie hat sich das voll bewusst, für mich hart gewesen, ich bin fast im Roten drüllen. Der Entscheid, den sie dann gefällt hat, ich mache jetzt nichts mehr. Ich wollte jetzt einfach auf Deutsch gesagt, noch geniessen und wenn dann der Punkt kommt, im Frieden gehen.
Mm-hmm.
Sie ist sich da voll bewusst gewesen.
Die 3 Jahre, die jetzt so dazwischen waren von dieser Wiederdiagnose von Krebs, wie haben ihr dort gelebt? Also ist euch das bewusst gewesen? Hey, das sind möglicherweise unsere letzten Jahre zusammen.
Es war uns bewusst gewesen und wir haben bewusst gelebt. Also wir haben für uns gelebt, miteinander gelebt. Wenn uns etwas nicht passt, dann haben wir gesagt, ja, das machen wir nicht. Wir sind auch offen geworden. Wir haben auch zu den Leuten gesagt, ja, nein, das wollen wir nicht. Es ist nicht immer gut da, wenn man offen redet.
Mhm.
Aber ich habe dort auch gelernt, lieber offen geradeaus sagen, was man denkt. Dann ist es auf dem Tisch, wird da so die schönen Worte brauchen und nachher ist gleich nichts auf dem Tisch. Oder? Also das hat uns geholfen und wir haben eine schöne Zeit gehabt.
Mhm.
Muss ich sagen, eine schöne Zeit gehabt.
Ja, sind wir ein bisschen reisen oder wie haben wir
reisen, das verbracht? Mit den Hunden weggegangen und. Also wir haben richtig bewusst gelebt.
Mhm.
Im Nachhinein sage ich auch wieder, man hätte das früher machen sollen. Weil, auch wenn man keinen Krebs hat, man weiß nie, wann der Tag kommt. Und das empfehle ich auch jedem bewusst miteinander leben.
Mhm.
Oder?
Mhm. Ihr habt ja dann nach der erneuten Diagnose eigentlich ganz eine kurze Zeit nur noch gehabt miteinander. Also ich glaube, das waren wenige Monate.
Ja.
Mhm. Magst du ein bisschen von dem erzählen? Wie war die Zeit für euch?
Ja, das war so eine zwischen Himmel und Erde Zeit.
Mhm.
Man wusste, es ist gleich fertig. Sie hatte weniger Mühe gehabt, wie ich. Und wir haben noch intensiver gelebt. Ich habe dort mal gesagt, wie können wir noch intensiver leben als wir vorher, aber es war irgendwie möglich gewesen. Wir waren nur noch füreinander da.
Mhm.
Und wir haben alles ausgeschaltet, weil wir gesagt haben, wir haben nur noch diese Zeit.
Mhm.
Und wenn etwas nicht gut läuft, kann ich das nach dieser Zeit regeln oder wieder angehen oder so, aber jetzt haben wir nur noch diese begrenzte kurze Zeit.
Mhm.
Nicht mehr und nicht weniger. Also wir könnten nicht plötzlich sagen, ja, es geht länger, sondern es ist dann irgendwann fertig. Nach 3 Monaten, ja.
Mhm.
Und es ist dann noch etwas schneller gegangen, weil der Krebs, der Magen-Darm-Krebs, hat dann plötzlich, wie soll ich sagen, der ist in Kriegszustand gekommen.
Mhm.
Durch Medikamente hat er sich gewehrt. Passiert nicht viel.
Ja.
Aber der, man hat das können zuschauen, was der in einer Woche wächst.
Also das, der ist extrem gewachsen,
ja,
dann?
Also der ist dann also explosionsartig gewachsen und die Tochter hat gesagt, ja, jetzt ist es so, oder? Jetzt geht es schnell.
Mhm.
Und das kann sie dann am 27. Dezember habe ich sie ins Spital gebracht, weil sie so Bauch weggeht. Und am 29. Dezember sind sie auf den Arzt aufs Zimmer gekommen und haben gesagt, schau, ich kann nur noch Schmerzbehandlung machen.
Mhm.
14 Tage ist das höchste der Gefühle.
Ja.
Meine Frau hat das entgegengenommen wie, ja, wie wenn sie einen Kaffee bestellen oder so irgendetwas.
Mhm.
Und ich bin natürlich wirklich im roten Toilett. Mhm. Dort ist die Welt für mich zusammengebrochen.
Mhm.
Der Sohn war noch dabei gewesen und Frau hat mich noch angeschaut, du musst nicht, es ist jetzt so.
Mhm.
Und da hat sie das erste Mal gesagt, weißt du, musst nicht weg der Länge vom Leben. Die Qualität vom Leben spielt eine Rolle. Mhm. Und ich hatte eine ganz gute Qualität gehabt, sehr gute. Da muss man sich nicht Gedanken machen und gehen, wie wir alle. Mhm. Aber der Moment, wo dann das kommt, jetzt ist es definitiv. Und der Arzt klar sagt, 14 Tage ist das höchste der Gefühle.
Mhm.
Es war dann nur ein schöner Januar gewesen, ich konnte dann mit ihr raus. Im Park gelaufen, den Ehemann noch mal können, holen und ihr zeigen.
Ja.
Ja, das war schön.
Mhm. Mhm. Du hast mir mal gesagt, dass ihr immer sehr offen auch mit eurem Sohn über das Sterben geredet habt. Hast du denn das jetzt in dieser Situation überhaupt auch gut vertraut? Also, deine Frau war offenbar sehr gefasst und auch irgendwie, ich sage jetzt mal, im Reinen mit dem Schicksal. Du hast ja aber gewusst, dass für dich das Leben nachher ohne durch sie weitergeht.
Mhm. Genau der Gedanke. Das hat mich kaputt gemacht.
Mhm. Also die Vorstellung auch, wie geht das ohne sie?
Du bist allein.
Mhm.
Der Sohn ist schon auch da, das ist klar. Aber es kommt der Moment, in jedem Tag, da hockst du allein am Tisch zu Abend. Und das wie sie ist nicht da.
Mhm.
Und du hast nichts zu diskutieren und du kannst keine Hilfe holen. Du hast die Probleme, die du selber hast, kannst du nicht mehr ausdiskutieren.
Ja.
Und der Sohn hat auch klar gesagt, er will die Mami nicht tot sehen, sondern lebendig im Kopf behalten.
Ja.
Also er ist mit mir dann auch nicht mitgekommen, als ich gestorben ist.
Ja.
Das ist für uns alles okay, das haben wir auch besprochen in der Familie.
Mhm.
Aber der Moment, wo es dann geheißen hat, ja, jetzt ist Ende.
Mhm.
Das ist schlimm gewesen.
Mhm.
Das ist schlimm gewesen.
Habt ihr in dieser Zeit Unterstützung bekommen? Ich sage jetzt, deine Frau ist ja per Definition in einer palliativen Situation gewesen. Also unheilbare fortschreitende Erkrankung, Lebenslimitierung ist in Sicht. Haben ihr überhaupt Palliative Care in dieser Situation gehört von den Fachpersonen? Ist das irgendwie mal angesprochen worden?
Es ist angesprochen worden. Es ist in dieser Zeit, wo es dann der Krebs das zweite Mal da war, ist jemand vom Palliativ gekommen. Ich sage das ganz spartanisch. Kam und hat den Miglosack abgestellt mit Medikamenten, Morphium und alles. Wenn es dann wieder Schmerzen und Bauch, kann man sich das spritzen.
Mhm.
Weil Spritzen haben wir gewusst, weil sie ist Diabetikerin war und haben gewusst, wie man mit Spritzen umgehen muss. Das war mal der erste Vorfall. Und dann, als ich dann heimkam, hat sie gesagt, jetzt musst du hören, wie das passiert ist. Kommt, tut mich da ein bisschen belehren wegen dem Spritzen und so, stellt den Plastik ab und jetzt haben wir ja alle genug Medikamente.
Mhm.
Und ich habe gesagt, das ist jetzt ein bisschen wenig.
Mhm.
Und als sie im Spital war, ist dann einmal eine Frau vom Palliativ-Team und hat dann einfach mal zum Zimmer ausgerührt und gesagt, so, jetzt bin ich da, jetzt werden wir das mal besprechen, wie das weitergeht.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ich brauche das nicht. Ich und meine Frau brauchen das nicht.
Ja.
Und von dort haben wir auch selber geschaut.
Also ein bisschen wenig Fingerspitzengefühl offenbar.
Ganz wenig, ja. Okay, und mir hat der Arzt, ihr Arzt hat sich schaurig aufgeregt.
Ja.
Er hat dann das auch zum Thema gemacht. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, wissen Sie, Palliativ ist heute ein bisschen im Trend. Und jeder will das.
Mhm.
Aber beim Palliativ braucht es Empathie und Gefühl. Und wenn man das nicht hat, nützt der Beste aus, wie es nicht.
Mhm.
Und das habe ich auch eingesehen dann, ja.
Mhm. Also du hast das so ein bisschen im eigenen Leben erfahren.
Ja.
Ja, nicht gut.
Also
nicht
gut, ich bin da gespalten mit der Palliativmedizin.
Ja, okay. Mhm. Deine Frau ist auf eigenen Wunsch in deinem Spital verstorben. Sie hat das so wollen. Für dich war das kein Thema gewesen, dass sie daheim wäre oder so. Du hast das noch einfach so dich eben Wunsch auch gefügt oder ist es für dich auch in Ordnung gewesen?
Ich habe zu ihr mal gesagt, eines Tages tue ich das Haus umbauen, dass du da kannst sein und sterben. Sie hat gesagt, das wollte ich nicht.
Mhm.
Weil sie hat eine Mutter gehabt, eine Großmutter, wo auch daheim gepflegt hat werden. Und sie hat gesagt, das ist eine Belastung für die Familie gewesen, das will sie uns nicht antun.
Mhm.
Und sie hat im Spital so lässige Schwestern gehabt. Junge Leute, 25, 24-Jährige, die sie so betreut. Sie hat gesagt, weißt, das ist das Umfeld, das ich will. Und ich will nicht, dass du dabei bist, wenn ich stirbe.
Mhm.
Weil es lange schon, wenn du mich hier siehst. Mhm. Aber wenn ich dann das auch noch habe, dann geht es nie mehr zum Kopf aus. Und dann ist das Leben für dich nicht mehr das Gleiche.
Mhm.
Und das habe ich irgendwie auch begriffen. Ich habe das auch akzeptiert. Das war ihr Wunsch.
Mhm.
Und ich habe das begriffen und das auch von mir aus so akzeptiert.
Ja, also nicht für dich ist das ein... Ja, nein, das streitet man ja wahrscheinlich auch nicht. Aber also
ich bin nicht stur gewesen, dass ich dabei sein wollte, sondern... Ja.
Und sie hat mir
am Freitag hat sie gesagt, morgen hast du wieder ein freies Leben.
Oh, ja, gerade so.
Ja, weil sie hat es gespürt.
Hat sie das...
Und das behaupte ich heute, jeder Mensch spürt das.
Mhm.
Ja, und es war eigentlich okay gewesen für mich, ja. Mhm. Muss ich sagen.
Ja. Du bist dann einfach nachher gegangen. Man hat dich dann informiert.
Wir haben um 8 ab 4 Jahre geläutet am Morgen.
Mhm.
Und haben gesagt, die Frau ist gestorben.
Mhm.
Und dann ist ein Zustand entstanden. Das gehört man sonst immer, aber ich habe es erlebt. Ich kann jetzt lachen darüber oder das aufnehmen oder nicht oder sagen, er spinnt. Aber als sie mir das gesagt hat am Telefon, ihre Frau ist gestorben. Aber ich war in der Stube zwischen der Decke und dem Boden.
Mhm.
Und geschwebt.
Mhm.
Ein paar Minuten, einfach.
Ja.
Wie soll ich sagen? Einfach geschwebt, ja.
Mhm.
Und also alles von oben gesehen.
Mhm.
Und dann irgendwann bin ich rettet und dann bin ich mit dem Auto gefahren.
Mhm.
Der Zustand habe ich nie mehr erlebt nachher.
Ja, das ist krass.
Ja.
Also das ist gerade so, wie nicht mehr auf der Erde verortet, oder?
Mhm.
Ja.
Es ist irgendwie alles weggezogen worden.
Ja.
Ja, wirklich. Und das will ich nicht mehr erleben.
Mhm.
Es war schön auf eine Art,
mhm.
aber auf eine Art das Bewusstsein, es ist jetzt etwas passiert oder einfach nicht nur der Boden unten, es ist einfach alles verschwommen und du schwebst da in einem leeren Raum, wo irgendwie etwas ist, aber weißt nicht was.
Mhm.
Wahrscheinlich ist das ein Schutz für den Mensch. Oder?
Vielleicht schon, ja.
Ja.
Dir ist es nach dem Tod von der Ursi schlecht gegangen.
Ja.
Das kann ich glaube so sagen, das habe ich so von dir verstanden. Kannst du vielleicht benennen, was dich dann so unglaublich abgezogen hat und wie es dann auch für dich nachher weitergegangen ist? Was hast du für Hilfe gehabt?
Sie hat mich abgezogen. Sie war nicht mehr da gewesen. Und das, was man geliebt hat, das, was man gerne gehabt hat, das Leben war auch.
Ja.
Wie man es einmal so gehört.
Mhm.
Aber wir haben das gelebt. Sie hat immer gesagt, wir leben eigentlich Rosamunde Pilcher. Kitschig, aber irgendwie haben wir es so gelebt, oder?
Schön.
Ja, und wir haben das so durchgezogen und wir haben es auch schön gehabt. Und sie hat mal gesagt, weißt, Liebe ist nicht immer nur Rosen, Rot und man hat schön und glücklich und so. Liebe heisst auch Kampf, füreinander, miteinander. Es heisst auch Rücksicht. Und das heisst auch Streiten und Konflikt haben. Und das hat mich noch beeindruckt. Das hat sie alles so immer wieder zwischen dir gesagt.
Mm.
Und so habe ich es empfunden. Also Liebe ist nicht immer das schöne Wort, sondern ja, es ist auch ein Kampf zwischen ihnen einmal. Wir haben uns auch geliebt, wirklich geliebt.
Mm.
Das hat mir den Boden unterfällt. Kann niemand mehr gehabt.
Ja, eben genau das, was du ja auch vorher gesagt hast, dass du das ja so wie vor dir gesehen hast, hey, ich bin dann am Abend da an dem Tisch und habe kein Gegenüber mehr oder kann mich nicht mehr mitteilen, ich komme keinen Spiegel mehr über, keine Ansprechperson mehr.
Auch kein Gegner mehr?
Genau.
Also wenn ich das eigentlich gemacht habe, sie hat dann das auch immer gesagt, jetzt bist du zu weit gegangen, jetzt müssen wir darüber reden. Oder auch bei der Verbandsarbeit, wenn sie einmal dabei war, bei einem Vortrag oder so, hat sie gesagt, das hast zu viel gesagt, also nimm dich ein bisschen zurück. Nimm dich ein bisschen zurück. Das musst du nicht machen. Das ist mein Spiegel gewesen. Und den habe ich auch immer wahrgenommen und zugelassen. Und das hast du plötzlich nicht mehr. Du bist allein. Und das heisst dann allein. Das macht jeder mit. Am Abend am Tisch hocken und musst die Nacht machen, musst ja ein bisschen essen. Habe ich nicht mehr gemacht, alles nicht mehr gemacht.
Ja.
Ich habe dann 30 Kilo abgenommen in dieser Zeit.
Okay.
Ja, gesundheitlich angeschlagen war dann auch durch das. Und habe Hilfe aus, hast du nicht viel bekommen. Mein Freund war schon immer da. Aber der hat auch irgendwie nichts mehr machen können. Es war einfach so gewesen und ich bin verkehrt. Also ich bin vergammelt und alles. Also ich habe einfach nur noch das Nötigste gemacht.
So ein bisschen dahin vegetiert, oder?
Ja, genau. Ganz genau, das ist das richtige Wort.
Okay. Und dann ist es weitergegangen. Wie bist du wieder aus dem Zustand gekommen?
Und dann ist das, wie der berühmte Doktor wiedergekommen.
Aha.
Und dann sagt der Muri, ich habe gehört, es geht dir nicht gut. Ich habe gesagt, ja, stimmt. Er hat morgen, Dienstag, Montag hat er angerufen, am Dienstag, am 8. sind sie bei der Frau, bei dieser Frau. Und sie sind angemeldet, es ist eine Psychiaterin. Dann habe ich zu ihm gesagt, gewiss, ich war 20 gewesen, und ich kann mein Leben selber bestimmen. Er hat gesagt, sie können das nicht mehr. Und ich will nicht nochmal einen Todesfall in eurer Familie. Und da bin ich heute noch dankbar.
Also du hast auch Gedanken gehabt an Suizid?
Ja. Ich habe es also zweimal probiert.
Tatsächlich?
Ja, zweimal probiert und zweimal nicht geklappt und beim dritten Mal haarscharf dabei. Und dort vorbeigegangen. Also sie hat mich auch wollen kann aufreden. Sie hat mich auch wollen versorgen.
Ja, also aber sie haben dich wollen in eine psychiatrische Klinik. Ja,
aber mein Sohn und mein Freund haben gesagt, das geht nicht, sonst ist es ganz fertig.
Ja, okay.
Und ich hatte mir am Morgen um 8 Uhr dann anrufen, um 12 Uhr anrufen und um 12 Uhr, wenn ich angerufen sind die Alarmglocken natürlich im Spital gerade ab. Oder?
Okay.
Und ja, das hat mir geholfen. Ich sage, es hat mir geholfen, ist her gewesen, aber es hat mir geholfen.
Also das ist letztlich das gewesen, was dich wieder auf so einen Weg gebracht hat, oder?
Und irgendwann einfach, musst du sagen, das eine Leben ist vorbei und das andere Leben, glaube ich, gleich noch. Und jetzt einfach die Situation mit der Psychiatrie zusammen haben wir das. Ich habe auch heute noch meine Krisen. Es geht meiner Meinung nach nie vorbei, aber ich kann es handeln. Das ist das Wichtige. Ich weiss, was ich machen muss in dieser Situation, wenn so Gedanken aufkommen an meine Frau.
Ja.
Ich nehme ganz ein einfaches Mittel. Ich habe immer im Garten habe ich meine Frau gehört, wenn sie gerufen hat, es ist Apero-Zeit. Immer am Samstag hat sie das, um 5 ist das gewesen. Und dann hat meine Psychiatrie gesagt, nehmen Sie das schärfste Zeltchen, die es gibt, da, die
Fishermans.
Ja, Fishermans. Die, und sie vergessen all die Gedanken. Sie hat nur noch ein Problem, das scharfe Zeltchen. Und das ist so. Ein einfaches Mittel, wo Gedanken umpolen.
Okay.
Und das hilft. Das mache ich auch heute noch.
Aber erlaubst du dir schon Erinnerungen an deine Frau, oder?
Auf alle Fälle. Ja. Ich brülle auch zwischen dir. Ja. Was ja in der heutigen Gesellschaft nicht so selbstverständlich ist, wenn ein Mann brüllt, aber ich brülle auch. Okay, Hemmungen, das habe ich auch so lernen, aber das hilft einem auch. Seine Gefühle zu zeigen und offen auch zu kommunizieren. Und die Gedanken an meine Frau sind jeden Tag da. Wenn ich das Problem habe, dann schaue ich da an der Wand her, wo es ein spezielles Bild hat. Und dann sage ich, was würdest du jetzt machen? Und irgendwie kommt es.
Kommt eine Antwort irgendwie.
Ein kleines Beispiel. Ich habe Bankleute mir angezeigt, ich müsse das Tresorfach anschauen oder zeigen, der Gemeinde. Alles gut und recht. Wo ist der Schlüssel für das Tresorfach? Weil es war ihr, nicht meins. Und dann bin ich am Schreibtisch und habe gesagt, Ursi, ich muss den Schlüssel haben. Irgendwo da innen ist, ich weiss, er muss da sein. Und plötzlich kommt so ein Gedanke, in dem Nähkästchen muss er sein. Und dort ist er gewesen. Man kann lachen darüber, man kann tun, ich habe es erlebt, oder? Und da glaube ich ein bisschen dran, ob es dann so ist.
Ach, wer weiß?
Mir hat es gut
getan. Ja, genau. Dir hat es gut getan und das ist das Wichtigste. Ja. Du hast ja jetzt auch ganz vieles in deinem Leben eben umkrempelt. Du hast ganz einen Haufen von deiner früheren Beschäftigung hast du nicht mehr. Du hast dein Leben in vielen Bereichen neu ausgerichtet. Magst du ein bisschen davon erzählen? Was machst du heute?
Was mache ich heute? Also, ich habe irgendwann einmal den Punkt gesehen, gesagt, so, jetzt musst du einfach neu anfangen. Der Psychiater hat zu mir gesagt, Herr Maurer, wenn Sie das mal machen und voll machen, dann kommen Sie in ein Glücksgefühl. Das werden Sie wahrscheinlich nie mehr haben im Leben. Eine Chance hat, um nochmal neu anfangen und alles einfach abstreifen und nur noch das behalten, was Ihnen gut tut.
Mhm.
Das habe ich dann vor einem Jahr angefangen.
Mhm.
Und ich muss Sie bestätigen.
Mhm.
Ein so ein lässiges Gefühl. Wenn man alles neu machen kann. Ich habe jetzt Haus verkauft.
Ja.
Verbandsarbeit mache ich gar nichts mehr. Ich habe eine tolle Wohnung, komme ich jetzt dann über, muss zügeln. Und Alltag, das ist doch ein riesen Krampf. Und ich habe schaurig den Plausch. Also irgendwie, mein Sohn hat gesagt, du bist jetzt plötzlich ein anderer Mensch.
Mhm.
Offener. Ich sehe keine Probleme, ich sehe Lösungen. Wenn jemand ein Problem hat, ja, dann ist das ein Problem. Man tut das nicht gerade aufpauschen. Oder wenn man früher geflucht hat über ein Fest von der Nachbarn, ist das lässig, ich finde das gut. Früher hat man vielleicht ein Gefühl, wenn es mitten in der Nacht gesungen hat. Heute gehört das zu. Oder wenn ich zu Zürich rumlaufe und dann miteinander schlägle, dann mache ich nicht gerade das Theater aus. Dann denke ich, ja, die werden den Grund haben. Wieso auch immer, oder?
Bist ein bisschen gelassener.
Ja, gelassener. Mhm. Und das tut mir gut. Gesundheitlich ist es dann auch ein bisschen besser geworden.
Mhm.
Gleich noch meine Probleme, aber die haben wir jetzt im Griff und das wird ein bisschen besser. Und ja, im Moment ist es lässig, sehr sinnig, ein gutes Leben.
Mm-hmm.
Obwohl ich immer den Rückfall habe zu meiner Frau.
Ja.
Aber ich weiss, wie ich handeln, ich weiss, was ich muss machen und darum geht das gut.
Also du bist immer wieder auch so in Trauerphasen.
Ja, das bin ich. Das bin ich. Also sagen wir Geburtstag, Weihnachten, Ostern. Mm-hmm. Hochzeitstag.
Ja.
So Sachen. Oder wenn ich in meine Hotel gehe, wenn ich in der Schweiz habe, das sind auch Erinnerungen, wo sie immer dabei war. Dann habe ich dann schon meine Krise. Aber ich weiss, wie ich handle.
Mhm.
So, dass das nicht nach außen geht. Oder?
Mhm.
Und dann habe ich meine Hunde.
Mhm.
Oder?
Genau, der Nemo ist das immer noch, der
Hund. Ja, der eine ist der Nemo und der andere ist der Leo.
Mhm. Du hast mir auch mal erzählt, dass du Sterbebegleitungen machst.
Ja.
Erzähl mal von dem noch.
Ja, als ich das erste Mal das Angebot bekommen habe, oder wie man dem sagen will, ja, Angebot, habe ich schon ein mulmiges Gefühl gehabt. Ich habe zum Doktor gesagt, schaffe ich das?
Wie ist denn das entstanden? Erzähl mal.
Ihr Doktor gesehen, ich das mit der
also
Frau.
Also immer der Arzt?
Ja, der war immer einfach da.
Mhm.
Und er hat gesagt, Herr Maurer, Sie machen das gut. Und Sie brauchen nicht einen Ausweis. Sie haben das, was man braucht für das. Dann hat gesagt, aber das ist eine Belastung für mich. Und er sagt, ja, das ist eine Belastung. Kann aber auch eine schöne Belastung werden.
Mhm.
Ich habe gesagt, sie ist tot, eine schöne Belastung. Ich weiss nicht, ob das... Da habe ich gesagt, machen Sie sich an der Frau, die hat wirklich niemanden. Sie ist einfach allein. Und ich habe einfach den Gedanken, es darf niemand allein sterben, wenn er den Wunsch hat, dass jemand dabei ist. Dann bin ich zu dieser Frau gekommen und sie ist dann nach 2 Stunden gestorben.
Mhm.
Ich habe die Hand gegeben, mit ihr geredet, über Gott und die Welt. Also nicht irgendwie über ihren Tod, sondern sie hat sich auch gekundet, wie es ihr Leben war, trauriges Leben war im Nachhinein. Und bin nachher raus, in die Cafeteria. Und jetzt klingt es blöd, es war schön.
Mhm.
Ich habe das als schön empfunden. Und als Privileg, dass ich das durfte. Und dann hat es dann noch 2-3 Mal gegeben.
Mhm.
Und ich habe keine Mühe mehr.
Ja, also du machst es weiterhin
nochmal
wieder.
Wenn danach irgendwie etwas ist, jemand hat wirklich niemanden und will vielleicht jemanden, dann bin ich dabei.
Mhm.
Und habe keine Hemmung, nichts. Und
ja,
ist bis jetzt jedes Mal eine schöne, gute Erfahrung gewesen. Also Tod muss nichts schlecht sein.
Mhm.
Das gehört zum Leben.
Mhm.
Wir müssen uns bewusst sein, der Tod kommt dann, wenn wir ihn nicht erwarten.
Mhm.
Ist immer überraschend.
Ja, am Schluss wahrscheinlich schon, ja.
Also man kann sich noch so jahrelang vorbereiten, ich weiss es, aber wenn der Moment kommt und das Telefon da ist, ist immer überraschend.
Mhm.
Man kann sich nicht vorbereiten.
Mhm.
Kann sich niemand.
Hast du dir selber mal schon Gedanken gemacht, wie du wirst sterben?
Ja, gut, das ist eine gute Frage. Hat mein Sohn mich auch gefragt.
Mhm.
Wie willst du gehen? Da habe ich gesagt, weißt, wenn ich auf einem Berg oben bin, in die Weite rausschaue und dann ein Herz brauche, dann kannst du sagen, jetzt ist der Vater so gegangen, wie er es wollte.
Okay.
Mit Freude.
Mhm.
Aber ich will nicht leiden.
Mhm.
Ich habe zum Sohn gesagt, ich habe das auch so geschrieben, ich wollte nicht leiden.
Mhm.
Also, ich habe brutal gesagt, den Stecker lieber ziehen, wieder jetzt 14 Tage durchziehen und am Schluss dann gleich sterben.
Mhm.
Das will ich nicht.
Mhm. Also keine lebensverlängernde Massnahme oder so Menschen,
ja.
Oder?
Ja, mhm. gar nicht.
Ja. Gibt ja heute zum Glück Patientenverfügungen.
Genau. Empfehle ich jedem, das zu machen.
Ja,
genau. Man hat ein bisschen Scheuch davor.
Ja.
Aber man muss das in der Familie besprechen miteinander und dementsprechend auch die Familie informieren, dass sie es auch wissen, oder? Und mein Sohn hat gesagt, das tun ich akzeptieren, das bist du. Er hat gesagt, das bist du.
Mhm.
Ich würde auch, wenn ich etwas hätte, mit Exit gehen. Das ist human.
Mhm.
Also schön, oder? Es ist einfach human. Zum Gehen dann von dieser Welt.
Ich denke, je nach Situation, ja. Wenn man die Möglichkeit hat, man kann ja zum Glück wählen bei uns.
Oder? Ja. Mhm. Das ist so.
Wenn du heute so zurückschaust, es waren 10 Jahre, gewesen, wo ich würde sagen, haben sie in sich gehabt für dich. Wenn du heute so zurückschaust, was würdest du anders machen?
Ehrlich, ich würde nichts anders machen.
Mhm.
Weil nachhinein ist man immer schleuer. Aber wenn die Situation wiederkommt, ich würde gleich reagieren. Wenn ich so in die Situation bin, würde ich auch nur noch funktionieren. Ich würde wieder mich zurückstellen. Das macht man, glaube ich, als Mensch irgendwie. Und ja, ich würde nichts anders machen.
Mhm.
Weil es nützt auch gar nicht, dass ich jetzt da würde sagen, ich würde und so und so. Weil die Situation ist immer dann schlecht. Und in der Regel funktioniert man dann nur.
Mhm. Würdest du dann aber vielleicht schneller oder mehr Hilfe zum Beispiel einfordern oder holen?
Das, also vor allem psychisch.
Psychisch.
Mhm. Psychisch. Da braucht man Hilfe.
Mhm.
Das sage ich euch ganz klar, auch wenn jemand gestorben ist, für die Angehörigen, er braucht Hilfe.
Mhm.
Weil man kann es selber machen, aber man kommt immer tiefer ins Elend. Es ist eine Spirale, die nicht aufhört.
Ja.
Und irgendjemand muss die Spirale durchbrechen. Und ich behaupte, das kann man selber nicht. Manchmal ist es ein guter Freund, aber vielfach Psychiater. Mhm. Und da soll man nicht scheu sein, zum das Gefühl, man ist dann ein Doppler, wenn man zum Psychiater muss. Mhm. Im Gegenteil, ich bin froh, gibt es das in der Schweiz, so gute Fachärzte auf diesem Gebiet.
Also es hat das Leben gerettet, oder?
Ja.
Kann man wirklich sagen.
Ja. Mhm. Ich bin dieser Frau wirklich dankbar, wie dem Doktor auch.
Mhm.
Also die sind jetzt weh, denen kann man verdanken, dass ich noch da bin.
Mhm.
Sonst wäre ich nicht mehr da.
Mhm. Hast du aber etwas aus dieser Situation oder aus diesen vielen Jahren und Erlebnissen auch gelernt, wo du würdest sagen, das würde ich, glaube ich, weitergeben?
Freunde pflegen.
Mhm.
Freunde haben ist einfach. Die Freunde pflegen ist ein riesen Krampf. Immer Kontakt haben, schauen, wie geht es dem Freund, wie geht die Freundin oder so. Auch die Kommunikation aufrechterhalten. Man hat es immer lustig, aber irgendwann merkt man ja auch zwischendrin, da ist etwas nicht gut. Und dann auch fragen und gehen und das Pflegen von einer Freundschaft, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig, weil das hilft einem in solchen Situationen.
Mhm.
Oder man kann selber anderen auch helfen.
Mhm. Mhm.
Das finde ich ganz wichtig.
Mhm. Thomas Maurer, danke vielmals. Du hast sehr offen von diesen 10 wahnsinnig intensiven Jahren erzählt. Das ist total spannend war, mit dir über das alles zu reden. Danke vielmals.
Danke dir vielmals, Gabriela.
Mich hinterlässt die Geschichte von Thomas ziemlich sprachlos. Ein Ruhmesblatt für Palliativcare ist das sicher nicht. Und es wird neben allem anderen auch sehr deutlich, dass die nächststehenden Menschen nach dem Tod von ihrem Partner oder Partnerin viel Unterstützung brauchen. Und weil es beim Ehepaar Maurer schon ziemlich schief gelaufen ist mit der Palliativcare, ist Thomas nach dem Tod von seiner Frau wirklich zwischen Stuhl und Bank gefallen. Ich hoffe sehr, dass es in Zukunft besser gelingt, vielleicht auch dank dem Podcast, aufzuklären, was Palliativcare wirklich ist und wie viel sie bieten kann. Das war es für das Mal von Pallipod, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Pallipod ist ein Podcast von Onda Productions, wo man übrigens auch Mitglied werden kann und unterstützen, dass wir offener über das Leben reden können, mit allem, was dazugehört. Mehr dazu gibt es in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit mit viel, viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.